Lange mussten wir auf sie warten, aber endlich, endlich ist sie da, die Sonne. Und mit ihr tausende Radler auf deutschen Straßen, auf den immer zahlreicher werdenden Fahrradfernwegen und in vollen Radabteilen der Bahn. In unserer kleinen Reihe rund ums Rad fragen wir heute: In den Sattel oder hinters Lenkrad? Wie fahrradfreundlich ist Deutschland? Und was können wir von anderen lernen, vielleicht sogar von den Amerikanern? Das erwartet Sie in der nächsten halben Stunde. Ärgerlich, Fahrradfahren in Hamburg ein Selbstversuch. Unmöglich, mit dem Rad in der Deutschen Bahn, nichts geht mehr in vollen Zügen. Optimistisch, Lobbyist Michael Kramer prophezeit dem Drahtesel eine große Zukunft. Überraschend, Portland, ein kleines Fahrradparadies im Autoland USA. Und ehrgeizig, in Brasilien soll das Rad den Verkehrsinfarkt verhindern helfen. Am Mikrofon Bettina Ritter, guten Abend. Münster gilt bekanntermaßen als Fahrradparadies in Deutschland. Großzügige, rot markierte Wege, Vorfahrtrechte für Radler und rücksichtsvolle Autofahrer. In den meisten deutschen Städten sieht es aber anders aus. Zwar steigt der Anteil der Radfahrer am Straßenverkehr stetig, doch die Infrastruktur ist mangelhaft. Die Städte stellen zu wenig Geld zur Verfügung. Hamburg ist so ein Fall, wie Axel Schröder im wahrsten Wortsinne selbst erfahren hat.
Neben mir, vor mir, hinter mir. Menschen, die sich mit Motorkraft durch den Raum bewegen. Auf Motorrollern, in Personen- und Lastkraftwagen, in Bussen. Ich fahre Rad und gehöre damit zu einer wachsenden Zahl, aber immer noch zu einer Minderheit von Hamburgerinnen und Hamburgern, die den Kampf um einen Platz auf der Straße aufnehmen. Es geht die Rotenbaumchaussee runter, eine breite Straße, vierspurig, ohne Fahrbahnmarkierung. Links gibt es einen Radweg, von dem man nicht weiß, ob er in beide Richtungen befahrbar ist. Rechts parken Autos. Vorsicht mit den Türen, mit allzu schwungvollen Fahrern. Die weißen Rückfahrleuchten im Blick behalten. Ist ein Helm vielleicht doch eine sinnvolle Anschaffung? Sieht aber schon beknackt aus und überhaupt, eigentlich müssen Vorschriften für die Autos her. Abbiegen, Ecke Dammtor in Richtung Alster. Eine Baustelle, vierspuriger Verkehr, ich mittendrin. Jetzt kein Schlenker, nur geradeaus und hoffen, hier irgendwie heil rauszukommen. Auf dem Weg zum ADFC, zum Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Seit 2 Jahren lasse ich das Auto stehen, wenn nicht gerade ein endloser Winter alles vereist, wenn nicht gerade alle 3 Kinder frühmorgens über den strömenden Regen schimpfen, den Weg zur Schule, in den Kindergarten verweigern. Die letzte Etappe, Kopfsteinpflaster, schön anzusehen, als Radfahrer großer Mist. Wo sind sie bloß, die Velorouten, von denen der Senat immer schwärmt? Darauf weiß Dirk Lau Antwort, der Sprecher des ADFC.
Das ist eine Absichtserklärung. Ne? Also Velorouten-Konzept gibt es seit den 90er Jahren und wir als Radfahrverband fordern immer wieder tatsächlich, dass da jetzt auch mal wirklich mit angefangen wird, die Velorouten zu bauen. Das Konzept hat, glaube ich, 15, 16 Velorouten und davon sind vielleicht 2 oder 3 tatsächlich in einem Zustand, den man sagen könnte, okay, das entspricht den Anforderungen einer Veloroute und ansonsten ist da Stillstand. Ne?
Dirk Lau ist ein großer, durchtrainierter Typ. Er hat wenig Zeit, muss gleich los. Wen wundert's, zum Radfahren mit Freunden, per Rennrad über Land. Die Velorouten der Stadt sind tatsächlich ein guter Witz. Im Internet sind sie aufgelistet, unterteilt in die einzelnen Streckenabschnitte. Die Veloroute 9 besteht demnach nicht nur aus Radwegen, sondern auch aus Straßenabschnitten, aus Tempo-30-Zonen und einer, kein Witz, 2 Kilometer langen sogenannten Schiebestrecke. Erstaunlich für eine Stadt, die sich im letzten Jahr mit dem Titel Umwelthauptstadt Europas schmückte. Wer verantwortlich für diesen Unfug ist? Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt jedenfalls nicht, beteuert eine Sprecherin. Das ist Sache der Wirtschaftsbehörde, heißt es. Aber dort geht niemand ans Telefon.
Die Radwege, das ist das sogenannte Hamburger Radwegenetz, das stammt aus den 60er Jahren. Das ist inzwischen marode, das ist halt viel zu unüberschaubar geworden. Das kann man nicht mehr benutzen. Also Radwege in Hamburg sind also technisch nicht benutzbar. Das hat uns eben als Verein eben auch dazu veranlasst, Radfahrer dazu aufzufordern, zu ihrer eigenen Sicherheit nicht auf diesen Radwegen zu fahren, sofern eben keine noch vorhandene Radwegebenutzungspflicht dort vorliegt, sondern eben auf der Fahrbahn.
Aber was ist der Grund für die Sturheit der Hamburger Senate, ihr blindes Fixiertsein auf den motorisierten Straßenverkehr?
dem Autoverkehr etwas wegnehmen in Hamburg ist also ein ganz, ganz großes Drama. Wird immer gleich mit Majestätsbeleidigung gleichgesetzt und vom SPD-Senat wird in der Richtung sehr, sehr wenig dagegen gehalten. Immer dann gleich, sobald man einen Parkplatz wegnimmt, ist der Wirtschaftsstandort Hamburg in Gefahr.
Und die Einwohnerzahl wächst. Es scheint den Menschen also zu gefallen in Hamburg, trotz der fiesen Radwege. Dirk Lau macht sich mit dem Rennrad auf den Weg raus ins Grüne. Ich strampele zurück über holprige Pisten, benutze die Straße, gebe Acht. Mittlerweile kann ich unterschiedliche Verbrennungsmotoren am Auspuffgeruch erkennen, kann die Farbe der Feinstaubplakette erriechen und ob der Wagen vor mir einen Katalysator alter oder neuer Bauart hat. Die Feinstaub- und Stickoxidwerte an Hamburgs Verkehrsadern überschreiten schon seit Jahren alle EU-Grenzwerte. Und die hatte vorher schon die Autolobby verwässert. Vielleicht ist es also doch gesünder, das Radfahren in dieser Stadt sein zu lassen und endlich aufs Auto umzusteigen. Und Schiebestrecken gibt es dann auch nicht mehr.
Nicht nur in der Stadt schieben die Radfahrer Frust. Auch der entspannte Wochenendausflug ins Umland kann schnell in Stress ausarten. Zumindest, wenn man das Rad mit der Deutschen Bahn transportieren will. In den ICEs ist das Mitnehmen ganz verboten. Und nur wenige Radabteile gibt es zum Beispiel in den Regionalexpresszügen. Vor allem auf den Strecken nach Mecklenburg-Vorpommern, dem beliebtesten Radreiseland in Deutschland, sind die Züge oft heillos überfüllt. Ole Schulz hat sich bei den Ausflüglern und der Deutschen Bahn umgehört.
Zugeinfahrt am Berliner Bahnhof Gesundbrunnen. Es ist das erste wärmere Wochenende im April und unter den Fahrgästen sind auch Radfahrer, die mit der Bahn aufs Land fahren wollen. Noch gibt es in den Regionalbahnen genügend Platz für Räder. Je mehr die Temperaturen steigen, desto schwieriger dürfte es aber werden. Die Rentnerin Evi, eine passionierte Radlerin, will heute mit einer Freundin an der Oder eine Radtour machen.
Besonders schwierig ist es am Wochenende, aber das ist klar. Dann sind Kinderräder und diese Kinderanhänger und das ist klar. Und dann geht es nur, wenn man miteinander redet. Aber die Bahn müsste auch etwas tun, ist auch klar. Richtung Rostock und Stralsund wäre es schon schön, wenn ein Waggon nur für Gepäck und Räder zur Verfügung steht.
Mit dem Rad in der Deutschen Bahn, da haben viele schlechte Erfahrungen gesammelt. Zu wenig und oft überfüllte Fahrradabteile im Nahverkehr, in dem Reservierungen für Räder zudem nicht möglich sind. Im Fernverkehr muss dagegen reserviert werden, aber die Kapazitäten sind dafür stark begrenzt. Bettina Zibulski, die Pressesprecherin des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs.
Also die meisten Probleme, wenn Leute ihr Fahrrad in der Bahn mitnehmen wollen, entstehen tatsächlich eher im Nahverkehr. Im Fernverkehr funktioniert es einigermaßen, weil man da das ja vorher bucht und dann auch klar ist, der Platz ist reserviert. Das klappt fast immer.
Allerdings ist die Fahrradmitnahme bei Fernreisen lediglich in Intercity, Eurocity und Nachtreisezügen, aber nicht in ICEs möglich. In den Intercities gibt es je Zug wiederum nur 8 Fahrradstellplätze. Und das Vorabbuchen im Internet ist eine Wissenschaft für sich.
Es ist grundsätzlich problematisch, eine Fernreise mit einem Fahrrad zu machen. Das ist ein grundsätzliches Problem, weil fast nur noch ICE unterwegs sind auf deutschen Strecken. Das heißt, wenn ich jetzt von Hamburg nach München fahren will mit meinem Fahrrad zusammen, dann wird mich das viel Zeit kosten, weil ich dann auf einen Intercity ausweichen muss. Da fahren nicht so viele von, die fahren nicht so oft und die brauchen auch länger. Und ich muss umsteigen.
Die Deutsche Bahn verteidigt sich mit dem Argument, sie könne nicht alle Wünsche erfüllen. Andreas Fuhrmann von der Pressestelle der Bahn.
Nein, wir haben halt immer einen Konflikt zwischen Fahrgästen, die mit Fahrrad und Fahrgästen, die ohne Fahrrad unterwegs sind. Wir hatten ja zum Beispiel auch mal einen entsprechenden Versuch auf einer ICE-Linie, wo dann entsprechende Mehrzweckabteile vorhanden waren. Die sind aber sehr, sehr wenig genutzt worden. Wir hatten dort eine sehr geringe Auslastung übers Jahr gerechnet, sodass wir uns entschlossen haben, diesen Versuch auch nicht mehr weiter fortzuführen.
Konkret nennt die Bahn finanzielle und logistische Gründe dafür, dass in ICEs derzeit noch keine Fahrradmitnahme möglich ist.
Unsere ICE-Züge müssten mit einem erheblichen Aufwand umgerüstet werden. Wir reden hier von einer Millioneninvestition, um sie für die Fahrradmitnahme halt auszurüsten. Das ist der eine Punkt. Zum anderen haben wir sehr enge, dichte Fahrpläne, gerade auch in den Knotenpunkten, wo die Fahrradmitnahme im ICE dazu führen würde, dass sich die Haltezeiten verlängern würden. Das heißt, der gesamte Fahrplan würde da durcheinander geraten.
Immerhin verspricht die Bahn Besserung, wenn auch erst in einigen Jahren. 2017 soll dann ein neuer Schnellzug im Fernverkehr eingesetzt werden, bei dem die Fahrradmitnahme möglich sein wird.
Meine Damen und Herren, am Gleis 9. Bitte steigen Sie ein.
Im Nahverkehr bleibt Radfahrern in der Bahn dagegen nichts anderes übrig, als so gelassen zu bleiben wie Rentnerin Efi und ihre Freundin vom Berliner Bahnhof Gesundbrunnen. Beide meinen, dass es gerade an der Haltung der Mitreisenden liegt, wie man sich in einem überfüllten Zug miteinander arrangiert. Vor allem mit Fahrgästen, die die Fahrradstellplätze belegen, haben sie schon Ärger gehabt.
Unhöflichkeiten und mürrisch und was wollen sie denn und warum haben sie überhaupt ein Rad? Und dabei nehmen sie doch den nächsten Zug und ganz besonders ältere Herrschaften und ältere Herren.
Ich bin 72, ich bin auch älter, aber dann frage ich mich immer, oh, der schon wieder mit seinen hängenden Mundwinkeln von dem man ja nichts anderes erwartet. Ja.
Einer, der die Radunfreundlichkeit der Bahn seit langem kritisiert, ist Michael Kramer von Bündnis 90, die Grünen. Er selbst hat seit mehr als 30 Jahren kein Auto und streitet seit Jahrzehnten für eine bessere Fahrradpolitik. Erst in Berlin und seit 2004 als Europaabgeordneter in Brüssel. Ich habe ihn gefragt, wo steht Deutschland mit seiner Fahrradfreundlichkeit im europäischen Vergleich?
Was die Nutzung betrifft, sind wir nach den Niederlanden und Dänemark, sind wir mit Finnland, mit Belgien auf einer Linie. Belgien ist interessant. Das Land ist ja seit mehr als 180 Jahren in Spaltung vereint. Die Flamen fahren so viel Fahrrad wie die Holländer und die Wallonen so wenig wie die Franzosen. Deshalb sind sie im Durchschnitt auf deutschem Niveau.
Was macht die EU fürs Fahrrad, vor allem für die Städte?
Generell kann man sagen, die EU ist weiter als zum Beispiel Deutschland, denn wir haben die Euro-Velo-Routen. Das sind die Langrouten, die quer durch Europa gehen, etwa 80.000 Kilometer. Und wir haben geschaut, wo das Geld hingeht für Europa, also die europäische Kofinanzierung. 60% gehen in die Straße, 20% in die Schiene, aber 0,7% geht in die Fahrradinfrastruktur. Die letzte Zahl sage ich nicht, weil sie so klein ist, sondern dass es möglich ist. Aber es liegt an den Städten, Kommunen und Kreisen, ob sie Projekte beantragen für die Fahrradinfrastruktur. Und dann warten wir darauf, in Europa das zu kofinanzieren. Und nach den Strukturfondsmitteln gibt es eine Kofinanzierung bis 85%. Es gibt jetzt eine Studie aus Helsinki, wohlgemerkt, da wird auch im Winterrad gefahren. Die kommen zu dem Ergebnis, jeder Euro, der in die Fahrradinfrastruktur investiert wird, 8 Euro bekommen sie zurück.
Wie funktioniert das?
Ja, wenn Sie zum Beispiel sehen, in Berlin haben wir ideale Ausgangsbedingungen, weil wir nur 300 Autos auf 1000 Einwohner haben. Wenn Sie nach Rom gehen, da haben Sie 756 Autos auf 1000 Einwohner. Das heißt, es müsste interessant sein, in Rom, Sie können noch so viel Straßen bauen, den Stau lösen Sie nicht auf. Das wird ja seit 50, 60 Jahren probiert. Aber wenn Sie die Autozahl reduzieren, dann können Sie natürlich da gewaltig Geld sparen, sie sparen Autobahnen, Parkplätze und so weiter und so fort. Und in diese Richtung muss es gehen. Und Spitzenreiter in Europa ist Ungarn mit 2%. Offensichtlich, die Ungarn haben verstanden, dass der Tourismus attraktiv ist, der Fahrradtourismus, weil ja wenig Geld für Infrastruktur, viele Touristen. Zum Beispiel am Donauradweg hat sich seit 2005, also in 8 Jahren, haben sich die Fahrradtouristen von 500 auf 12.000 erhöht. Und alle Untersuchungen belegen, dass der Fahrradtourist mehr Geld ausgibt als der Autotourist. Und früher hieß es ja, ach, Fahrradtouristen, das sind ja Schüler, Studenten, arme Leute. Das Gegenteil ist der Fall. Ich kenne Fahrradtouristen, die haben ihren Mercedes zu Hause in der Garage und im Sommer radeln sie lang. Und der Fahrradtourist, wenn er den ganzen Tag mit eigener Kraft geradelt ist, er ist stolz auf sich, dann guckt er doch nicht abends auf einen Euro. Er will eine gute Übernachtung, er will gut essen, er will sich belohnen. Und das kriegen die schlauen Mitgliedstaaten mit. Die Besten sind die Österreich und die Schweiz, weil mehr als 50% der Fahrradtouristen kommen aus Deutschland. Und wenn wir nicht wollen, dass unsere Touristen alle ins Ausland gehen, dann müssen wir selber für die Infrastruktur was machen. Und da zitiere ich gerne Peter Ramsauer, der ja eigentlich ein Verkehrsminister ist, der nur immer die Automobilität im Kopf hat und durch die Windschutzscheibe schaut. Aber von dem stammt die Zahl, dass 90% aller Distanzen, die mit dem Auto in deutschen Städten zurückgelegt werden, kürzer als 6 Kilometer sind. Also ideale Bedingungen zum Umsteigen auf Bus, Bahn, Fahrrad und zu Fuß gehen.
Jetzt sind Sie ja EU-Abgeordneter und haben deshalb Einblick in die Fahrradpolitik anderer Länder. Was kann sich denn Deutschland von welchem Land abgucken?
Die Spitzenreiter sind Dänemark und Holland. Und Dänemark ist insofern interessant, weil Kopenhagen innerhalb von 20 Jahren den Fahrradanteil um 300% gesteigert hat. Das heißt, man kann sehen, das ist möglich. Berlin ist auch auf einem guten Weg, in 10 Jahren von, meine Zahlen, 6 auf 15% gestiegen. Aber trotz dieser wunderbaren Situation baut der Senat oder will der Senat von Berlin eine Autobahn bauen, die in den 15 Jahren geplant war und die mit 150 Millionen Euro pro Kilometer die teuerste Autobahn der Republik wird. Und die 5 Euro pro Einwohner für die Fahrradinfrastruktur, da sind wir erst bei 2. Das heißt, auch der Senat hat überhaupt nicht begriffen, wo die Chancen dieser Stadt sind. Berlin ist weltweit eine der ganz wenigen Städte, wo ich mein Fahrrad in US- und Straßenbahnen ohne Sperrzeiten mitnehmen kann. Also da bin ich schneller als mit dem Auto. Sind ideale Bedingungen. Aber der Senat ist nicht in der Lage, dieses Potenzial so auszunutzen, wie es notwendig wäre. Da kann man sich an Kopenhagen ein Beispiel nehmen.
Der Fahrradlobbyist Michael Kramer von Bündnis 90, die Grünen. Wir haben es gerade gehört. Kopenhagen und Amsterdam fahren im europäischen Vergleich den anderen Städten davon, wenn es um die Fahrradfreundlichkeit geht. Aber auch bei der Autofahrernation Nummer 1, den USA, hat es geklingelt. Wenn auch noch eher selten und leise. Aber es gibt sie, die überraschenden Ausnahmen. In Portland, Oregon zum Beispiel, hat Sabina Mattei ein USA-untypisches Fahrradparadies gefunden.
Sonntagabend in Portland. Dutzende Fahrradbegeisterte sind auf einem Hügel am städtischen Zoo am Start. Auf Kommando heizen sie jauchzend den Abhang hinunter. Erwachsene auf Kinderrädern. Zoo-Bombing, Zoobrettern nennen die Portländer dieses Sonntagabendritual. Doch Fahrradfahren ist in Portland längst auch Teil des Nahverkehrs. Jeder Radfahrt über die Hawthorne Bridge, den wichtigsten Verkehrszubringer der Innenstadt, wird von einem digitalen Zähler registriert, den Carl Larsen vom Fahrradförderverein BTA uns zeigt.
This counts how many bicyclists cross the Hawthorne Bridge. And today we've just hit 4700.
4.700 Räder sind es an diesem regnerischen Nachmittag schon. Dabei hat die Rush-Hour noch nicht einmal begonnen. Es ist gar nicht so lange her, dass Radfahrer in Portland Exoten waren, verrät Greg Raisman vom Verkehrsamt.
1974, bei der ersten Fahrradzählung, überquerten gerade mal 50 Räder unsere Brücken.
Seither sind mehr als 6% der Berufspendler in Portland aufs Rad umgestiegen. US-weit liegt der Schnitt bei 0,6%, sagt Roger Geller, Fahrradkoordinator bei der Stadtverwaltung.
It's easy to ride a bicycle here.
Radfahren ist hier einfach.
Es war eine politische Entscheidung. Anfang der 90er Jahre machte der Stadtrat ernst mit dem Vorsatz, Portland zur Fahrradmetropole auszubauen.
So mostly what we've done is we've built a system of integrated bikeways.
Wir haben in der gesamten Stadt Portland ein Netz von integrierten Radwegen eingerichtet und im Gegenzug sind die Leute hier aufs Fahrrad umgestiegen.
By getting out on their bicycles and riding.
Die Stadt will Radfahren nun noch sicherer, noch bequemer machen, damit bis 2030 ein Viertel der Bevölkerung von Portland umsattelt. Das Wegenetz von 500 Kilometern soll verdreifacht, weitere verkehrsberuhigte Zonen sollen eingerichtet werden. Neighborhood Greenways, fahrradfreundliche Nebenrouten in den Außenbezirken sind ebenso geplant wie Ampeln mit Vorrangschaltung für Radler. Konfliktbereiche im Stadtverkehr werden umgestaltet. $600 Millionen will Portland investieren. 1200 Abstellplätze vor Geschäften und Lokalen sind bereits installiert, zu Lasten von Parkplätzen. In der Stadtmitte wurden Autospuren deutlich sichtbar mit grüner Farbe zu Fahrradwegen umdeklariert. Beides stieß auf keinen nennenswerten Protest. Fußgänger, Autofahrer und Radler kommen gut miteinander aus in Portland.
Da kann keiner böse sein. Wenn sie so hinter einem klingeln, kann keiner böse sein.
Martina Fahrner ist Miteigentümerin von Clever Cycles. Das Fahrradgeschäft schließt seit 2007 eine Marktlücke in Portland.
Das Besondere ist, dass wir keine Sporträder haben, sondern dass wir Hollandräder und was wir so schön als Nutzfahrräder bezeichnen. Also Transportfahrräder, Nutzfahrräder und Fahrräder, was man eigentlich so in Deutschland als das normale Fahrrad bezeichnet.
Genau die vermisste die gebürtige Braunschweigerin, als sie 2004 hierher zog und weit und breit die einzige Mutter mit einem Kind auf dem Rad war.
Ich kann mich an eine Zeit dran erinnern, da hat doch eine Dame neben mir angehalten in ihrem riesigen SUV und hat mich also angebrüllt, dass sie die Kinderschutz benachrichtigen würde, weil das ging ja wohl so nicht, die Kinder auf dem Fahrrad.
Inzwischen ist es normal, dass ganze Familien in Portland Radfahren. 38% aller Schulkinder radeln zur Schule. Die Nachfrage selbst nach ausgefallenen Rädern ist groß. In der Werkstatt von Splendid Cycles entsteht ein Lastenfahrrad nach Maß, erzählt Joel Grover, einer der Eigentümer.
That particular bike there is a bike we imported in from Denmark also, and it's going to a family who just moved back up to Portland.
Das hier ist für eine Familie, die überhaupt kein Auto hat. Ein Lastenfahrrad haben sie schon. Jetzt kommt noch eins mit Kindersitzen.
Bis zu $7,000, 5.500 Euro kann so ein maßgeschneidertes Lastenrad kosten. Splendid Cycles exportiert auch in andere Teile der USA. Portland sei Trendsetter, sagt Joel Grover. Und das Fahrrad ein Wirtschaftsfaktor für die Region, fügt Greg Raisman von der Stadtverwaltung an.
Other thing economically too is that in Portland bicycles are adding about $100 million to our economy every year.
Geschäfte wie diese, Tourismus, Fahrradhersteller, Werkstätten für Sonderanfertigungen, das alles trägt jedes Jahr rund $100 Millionen zur hiesigen Wirtschaft bei.
Genau wie der Spaß am Radfahren. Etwa 2000 Veranstaltungen rund ums Fahrrad finden jedes Jahr in Portland statt. Von Geschichtstouren über Feinschmeckerfahrten und Einradpolo bis zur Fahrradoper.
Fahrradspaß in Portland. Millionenstädte, chronisch verstopfte Straßen. Auch in den Metropolen Lateinamerikas sind Staus und Verkehrschaos Alltag. Das soll sich ändern. Buenos Aires zum Beispiel hat in den vergangenen Jahren viele Radwege gebaut. Auch in der brasilianischen Fußball-WM-Stadt und künftigen Olympiametropole Rio de Janeiro tut sich etwas. Trotzdem kamen hier in den vergangenen Wochen gleich 3 Radler ums Leben. Immer wieder protestieren Radfahrer lautstark für ihre Rechte. Victoria Eglau.
Copacabana, einer der berühmtesten Strände der Welt. Sonnenhungrige räkeln sich im Sand, Jugendliche spielen Fußball, Spaziergänger schlendern über die Promenade und Fahrradfahrer genießen den Blick übers Meer von der Ciclovia aus, dem Radweg, der parallel zum Strand verläuft. Insgesamt ist die Ciclovia 15 Kilometer lang und führt vom Stadtteil Leblon bis ins Zentrum von Rio de Janeiro. Der Fahrradweg am Strand ist sicherlich der schönste von Rio, einer Metropole, die ein Radwegenetz von immerhin gut 300 Kilometern besitzt. Damit kann keine andere Stadt Brasiliens aufwarten.
Das Ziel der Stadtregierung von Rio ist, bis zu den Olympischen Spielen 2016 weitere 150 Kilometer Radwege zu bauen. Das Olympische Komitee selbst hat den Wunsch nach einer stärkeren Nutzung des Fahrrads in der Stadt geäußert. Dies soll auch dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu verringern.
Erzählt Fernando José Lobo von der Nichtregierungsorganisation Transporti Ativo, aktiver Verkehr. Lobo ist auch Mitglied der Arbeitsgruppe Radwege der Stadtregierung von Rio de Janeiro. Ihm zufolge wagen sich heute deutlich mehr Radler in den chaotischen Verkehr Rios als vor 2 Jahrzehnten. Registrierte Lobos NGO Mitte der 90er Jahre 70.000 Radfahrten pro Tag, sind es heute knapp 500.000. Damit hat das Fahrrad einen Anteil von 3% an Rios Gesamtverkehr.
Se você comparar hoje a 10 anos atrás, ela já é muito mais amiga da bicicleta, tá?
Heute ist Rio fahrradfreundlicher als noch vor 10 Jahren. Damals hupten und fluchten die Autofahrer, wenn sie einen Radfahrer sahen. Inzwischen haben sich viele an die Radler gewöhnt. Dennoch, es fehlt noch viel, damit Rio wirklich fahrradfreundlich wird. Nur wer hier schon lange Fahrrad fährt, kann erkennen, dass sich etwas verbessert hat. Autofahrer, die für Radler bremsen, das hätte es früher nicht gegeben.
Mögen manche Autofahrer auch vorsichtiger geworden sein, wer als Radler in Rio unterwegs ist, muss auf der Hut sein. Die motorisierte Mehrheit hat einen aggressiven Fahrstil und nimmt wenig Rücksicht auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer. 3 Radfahrer wurden in den vergangenen Wochen angefahren und getötet. Dennoch, laut Experte Lobo, ist das Fahrrad das sicherste Verkehrsmittel. Paola Getty überzeugt das nicht. Die passionierte Radlerin aus Rio lässt ihren Drahtesel inzwischen wochentags lieber zu Hause.
Gosto muito, mas eu prefiro ultimamente só como lazer.
Ich liebe es, Rad zu fahren, aber in letzter Zeit nur noch am Wochenende, wenn ich nicht in Eile bin und weniger Verkehr herrscht. Radfahrer müssen sich in Rio wirklich vorsehen. Sie sind das schwächste Glied in der Kette. Sie werden noch weniger respektiert als Fußgänger. Radler haben auch einen schlechten Ruf. Es heißt, sie würden da fahren, wo sie wollen.
In gewisser Weise stimme das auch, sagt Paola Getty, denn das Radwegenetz sei zu klein und teilweise in sehr schlechtem Zustand. Deswegen seien Rios Radler auch auf Straßen und Bürgersteigen unterwegs. An jedem letzten Freitagabend im Monat startet im Zentrum von Rio de Janeiro eine Bicicletada, eine Demonstration auf Rädern. Ein Fahrrad, ein Auto weniger, skandieren die Teilnehmer, bevor es losgeht. Einer von ihnen, der Musiker Marco Miglietta, der in Rio täglich Fahrrad fährt.
Ziel ist, das Fahrrad im Verkehr sichtbar zu machen. Wir wollen, dass es als normales Fortbewegungsmittel akzeptiert wird. Brasiliens Verkehrsgesetzbuch erlaubt Radfahrern ausdrücklich, die Straße zu benutzen. Doch viele Leute haben sich daran noch nicht gewöhnt.
Die Stadtregierung sagt, sie baut Radwege. Von wegen. Sie malt Bürgersteige rot an und sagt, das ist ein Radweg. Aber das ist gelogen, weil die Radler dort mit den Fußgängern zusammenstoßen. Mit unserer Fahrraddemo wollen wir auf fröhliche Weise erreichen, dass die Autofahrer uns wahrnehmen. Sie sollen lernen, uns zu respektieren und Abstand zu halten.
Erklärt eine junge Frau, bevor sie und mehr als 100 andere Radler sich im Pulk in den Feierabendverkehr stürzen. Rios Autofahrern bleibt nur eins, verdutzt zu lächeln oder empört zu hupen. Wie auch immer sie reagieren, ausnahmsweise müssen sie stehen bleiben.
In den Sattel oder hinters Lenkrad, wie fahrradfreundlich ist Deutschland, haben wir heute im Nachspiel gefragt. Und gelernt, es kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Deutschland hat noch Entwicklungspotenzial, so viel ist sicher. Auf 15% möchte die Bundesregierung bis 2020 den Anteil der Radler am Straßenverkehr steigern. In Kopenhagen liegt die Zielmarke bei 50% bis 2025. Am kommenden Sonntag hören Sie den 3. und letzten Teil unserer Serie rund ums Rad. Dann begleitet Fritz Schütte Hobby-Langstreckenradfahrer, die bei 100 oder 200 Kilometer noch lang nicht genug haben. Die Tortur als Traum heißt der Titel seiner Sendung. Viel Spaß und Augen auf beim Radeln und bis zum nächsten Sonntag, sagt Bettina Ritter.